Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Talks for Future. Heute sind im Studio für euch Julius und ich, Helena. Ja, wer die Sendung schon öfter gehört hat, hat mich schon öfter gehört oder meine Stimme schon öfter gehört. Julius ist heute zum ersten Mal dabei, hat aber heute durchaus seinen Sinn, denn wir werden heute über das Thema Verkehr reden. Genau aus dem Grund würde ich dich vielleicht bitten, Julius, dich mal ganz kurz vorzustellen, denn du bist ja so definitiv was Richtung Experte, was den Verkehr angeht.
Jo, hi, mein Name ist Julius. Ich studiere mittlerweile im dritten Semester Verkehr oder ganz konkret Verkehrssystemmanagement in Karlsruhe. Das heißt, Experte ist jetzt vielleicht noch ein bisschen viel gesagt, aber ich kenne mich zumindest mal in den Grundlagen des Fachs, glaube ich, mittlerweile einigermaßen gut aus. Und ich war selber auch bei Fridays for Future, auch in Ulm aktiv vor ein paar Jahren, kenne also von dem her auch die OG und die Stadt, in der ich aufgewachsen bin.
Sehr cool. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, um so ein bisschen das Thema einzuleiten, warum reden wir über das Thema Verkehr? Also ja, keine große Überraschung, Verkehr und Klima hängen so ein bisschen zusammen, hätten jetzt wahrscheinlich die meisten auch so zusammengebracht. Mal ein bisschen genauer, inwiefern hängt das zusammen? Deutschland hat sich ja zum Ziel gesetzt und hat ein Gesetz erlassen, dass bis 2045 Deutschland klimaneutral sein soll. Und um dieses Ziel zu erreichen, wurden eben Ziele für die einzelnen Sektoren definiert, welcher Sektor eben wie viel CO2 in welchem Jahr reduzieren muss. Und einer dieser Sektoren ist eben unter anderem der Verkehr. Den möchten wir aktuell ein bisschen, möchten wir jetzt einfach ein bisschen mehr beleuchten. So vom Grundding her, wir werden heute so ein bisschen hierarchisch vorgehen. Wir gucken uns erstmal so ein bisschen die Bundesebene an, dann schauen wir ein bisschen genauer auf Landesebene Baden-Württemberg und schauen dann noch ganz konkret bei uns nach Ulm rein. Bundesebene, können wir vielleicht einfach mal anfangen mit der aktuellen Verkehrspolitik. Julius, magst du einfach kurz losschießen, kurzen Überblick geben, was da gerade so Sache und relevant ist?
Klar, sehr gerne. Wie du schon richtig erwähnt hast, es gibt eben diese verschiedenen Bereiche, die im aktuellen Bundesklimaschutzgesetz, dem KSG, eine Rolle spielen. Und tatsächlich läuft es in all diesen Bereichen vergleichsweise gut. Wir erreichen jetzt nicht zwingend in jedem schon die vorgegebenen Klimaschutzziele. Trotzdem sind die CO2-Emissionen Jahr für Jahr rückläufig. Es gibt nur einen Bereich, der da rausfällt, und das ist leider genau der Verkehr. Mit anderen Worten, der Verkehrssektor im Klimaschutzbereich, also in den CO2-Emissionen, ist der Sektor, der Jahr für Jahr prozentual zunimmt. Das heißt, prozentual gesehen auf alle Bereiche emittiert der Verkehrssektor Jahr für Jahr mehr, weil tatsächlich die Realemissionen, also nicht prozentual gesehen, sondern in absoluten Zahlen, so ungefähr bei den 160 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente schwanken. Und seit 1990, also seit der Definition der Klimaziele, also nicht dieses Klimaschutzgesetzes, sondern allgemeiner Klimaziele, und das ist ja immer auch so ein bisschen der Anker für jegliche Klimaschutzziele, im Prinzip sich kaum noch verändert hat. Damals haben wir von 163 Millionen Tonnen CO2 gesprochen. Heute sind es 165 Millionen Tonnen ungefähr. Das heißt, wir haben es einfach über all diese Jahre nicht geschafft, einen Rückgang zu erreichen. Dementsprechend fällt uns jetzt auch dieses Klimaschutzgesetz ein bisschen auf die Füße im Verkehrssektor. Und zwar war es schon 2020 so, dass die Ziele mit ganz viel Glück erreicht wurden. Das lag aber definitiv nicht an den tollen Klimaschutzzielen und Gesetzen im Verkehrssektor, sondern überwiegend zum Beispiel an Corona. Und dementsprechend sind dann 2021, also vorletztes Jahr, die Klimaziele auch nicht mehr erreicht worden. Da haben wir mit 148 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten das Ziel knapp verfehlt. Und auch 2022 wird nach aktuellen Mutmaßungen, das ist allerdings, da sind noch keine offiziellen Zahlen veröffentlicht, dafür ist das ja einfach noch nicht lang genug her, werden diese Ziele definitiv nicht erreicht sein. Was auch deswegen bitter ist, weil tatsächlich ja die Emissionen Jahr für Jahr rückläufig sein sollten. Und im Prinzip, wenn wir jetzt heute mehr emittieren, wir irgendwann später weniger emittieren müssen. Bis 2030 sollen nur noch 85 Millionen Tonnen CO2 im Verkehrssektor ausgestoßen werden. Das ist dann einfach eine ziemlich große Lücke am Ende, die sich immer weiter auftut, jedes Jahr, in dem wir unsere Ziele verfehlen. Tatsächlich sind nach aktuellen Hochrechnungen vom Umweltbundesamt, die haben einen Projektionsbericht vorletztes Jahr vorgelegt, und der geht davon aus, dass wir 2030 im Verkehrssektor eine Lücke von etwas über 40 Millionen Tonnen haben werden.
Die sich über die ganzen Jahre angesammelt haben, meinst du?
Genau. Und dementsprechend ist genau das angesprochen worden, beziehungsweise dann entsprechend unserem aktuellen Bundesverkehrsminister, dem Herrn Wissing, entsprechend mitgeteilt worden. Und der hat daraufhin ein Klimaprogramm vorgelegt, das daraufhin wieder ein Expertenrat für Klimafragen untersuchen sollte. Und das Urteil war so vernichtend, dass sie konkret festgehalten haben, dass das Papier insgesamt nicht den Anforderungen an ein Sofortprogramm gerecht werde und sie gar nicht weiter die restlichen Ideen geprüft haben aus diesem Sofortprogramm, weil sie im Prinzip sofort zu diesem Punkt kommen mussten, dass es einfach so unfassbar ungenügend ist, dass sie nicht mal mehr das genauer durchzugehen brauchen. Tatsächlich haben sie geschätzt, dass dadurch ungefähr 13 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden könnten. Damit würden noch ungefähr 250 Millionen Tonnen ausbleiben in der Einsparung, die notwendig gewesen wären.
Okay, ganz, ganz viel Input. Ich versuche es noch mal kurz runterzubrechen. Wir haben seit 1990 Klimaschutzziele und wollen unser CO2 vermindern. Dann kam das Klimaschutzgesetz vor wenigen Jahren hinzu, wo wir ganz klar definiert haben, in welchem Sektor wie viel CO2 bis 2030 noch ausgestoßen werden kann, damit wir eben das Ziel bis 2045 klimaneutral zu werden erreichen können. Und jetzt sind die Beobachtungen im Verkehrssektor. 2020 wurden die Ziele ganz gut erreicht, allerdings nicht durch unsere Verkehrspolitik, sondern durch Corona. Und seit 2021 liegen wir ein bisschen drüber und 2022 schaut es danach aus, als werden wir es katastrophal verfehlen. Und die Pläne vom aktuellen Verkehrsministerium legen auch offen, dass wir bis 2030 eine ganz deutliche Lücke haben werden.
Und was ich daran besonders schade finde, ist tatsächlich, dass auf der Seite des Bundesverkehrsministeriums noch Zahlen genannt werden zum Erreichen dieser Klimaziele vom Jahr 2020, also dem Jahr, in dem die Ziele erreicht wurden. Mit anderen Worten, das Bundesverkehrsministerium veröffentlicht an keiner Stelle diesen Wert, sondern der ist nur über das Umweltbundesamt zu finden.
Wow. Okay. Ja, interessant. Wie reagiert das Verkehrsministerium drauf? Also ich meine, dem Verkehrsministerium wurde ja sogar vom Expertenrat nochmal, also das Verkehrsministerium wurde aufgefordert, nochmal ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorzulegen, um die Klimaschutzziele eben zu korrigieren, um eben zu zeigen, hey, wir machen doch was. Kannst du über das Sofortprogramm vielleicht nochmal kurz was sagen? Du meintest, der Expertenrat hat das direkt abgelehnt. Hast du da nochmal zwei, drei kleine Infos für uns?
Na klar, der Sofortprogramm war an sich, sagen wir einfach, aus meiner Sicht völlig am Thema vorbei. Dadurch, dass die Maßnahmen, in denen sich die Branche relativ einig ist, wodurch die Maßnahmen, von denen die Branche sich einig ist, dass dadurch tatsächlich CO2 eingespart werden kann, überhaupt nicht beachtet wurden. Also zum Beispiel diese Low-Hanging Fruits, wie zum Beispiel das Tempolimit, ne? Also Maßnahmen, die umgesetzt werden können, ohne ernsthafte Kosten zu produzieren, die wir im Prinzip einfach nur beschließen müssten, nicht beinhaltet waren und dagegen andere Maßnahmen drin waren, von denen die klimapositive Wirkung eher sogar umstritten ist. Also ein relevanter Punkt dieses Sofortprogramms war zum Beispiel das Thema urbane Seilbahnen. Das ist durchaus ein spannendes Thema, damit kann man sich lange auseinandersetzen und das sind viele schöne Ideen. Das ist auch gar nichts per se Schlechtes, aber der Bau einer Seilbahn schützt jetzt nun mal einfach nur sehr, sehr indirekt das Klima. Natürlich ist das möglich, also wenn wir eine Seilbahn an einer sinnvollen Stelle bauen und dadurch dann entsprechend Menschen die Seilbahn nutzen anstelle des PKW, des privaten PKW, dann kann dadurch wirklich auch viel CO2 eingespart werden. Trotzdem ist das jetzt eine sehr untypische Maßnahme, weil einfach der Planungsvorlauf sehr lang ist, weil eine Seilbahn ein Verkehrssystem ist, das wir in Deutschland einfach nur an sehr wenigen Stellen bisher haben. Das heißt, es wäre immer ein entsprechender Umstieg erforderlich und so weiter und so fort. Und das ist auch einfach eine völlig ungenügende Maßnahme, weil es eben nicht die Maßnahme ist, wir stecken unglaublich viel Geld in den Ausbau von ÖPNV und dann sind da auch Seilbahnen dabei, sondern konkret ging es dann in erster Linie in diesem Sofortprogramm darum, die bürokratischen Hürden für den Bau von Seilbahnen zu erleichtern, dass jetzt nicht der Riesensprung im Klimaschutz ist, ich denke, das ist relativ einleuchtend.
Da sprichst du einen sehr, sehr interessanten Punkt gerade an. Du meintest gerade bürokratische Hürden. Wenn wir jetzt mal ein bisschen ins größere Feld gucken. Es gibt ja ganz viele Städte, die auch mittlerweile schon dabei sind und eigentlich gerne Fahrrad- und fußfreundlicher, einfach quasi lebensfreundlicher in Städten zu sein. Aber diese Städte stellen sich vor einige Schwierigkeiten. Weißt du schon, worauf ich hinaus will oder muss ich konkreter werden? Kannst du uns
Ich
dazu
glaube,
was
ich weiß
erzählen?
genau, worauf du hinaus willst. Und zwar gibt es da zum Beispiel, um das mal vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, die Städteinitiative zum Tempo 30 in den Städten, bei denen sich verschiedene Kommunen zusammengeschlossen haben. Und darunter ist tatsächlich auch Ulm, ohne jetzt groß vorgreifen zu wollen, auf dem Blog, in dem wir dann nochmal genauer auf die Stadt Ulm schauen, die eben fordern, dass innerhalb ihrer Stadtgrenzen das Tempo 30 zur Regelgeschwindigkeit wird. Das bedeutet, es kann immer noch Verkehrsachsen geben, auf denen Tempo 50 gefahren wird. Im Allgemeinen gilt in der Stadt dann aber Tempo 30. Das kennen wir heute im Prinzip auch schon, nur eben mit Tempo 50. Also heute ist bei uns innerhalb geschlossener Ortschaften, wir kennen alle das gelbe Schild, 50 km/h die Regelgeschwindigkeit. Und diese Städte fordern eben, dass innerhalb ihrer Kommunen diese Regelgeschwindigkeit auf 30 heruntergesetzt werden kann. Jetzt ist natürlich das Ding, wir können nicht einfach in diesen Städten diese Regelgeschwindigkeit runtersetzen. Das ist regulatorisch schon mal überhaupt nicht möglich, weil im Prinzip müsste dann ja an jedes Ortsschild die Information dran, mit wie viel kmh ich jetzt diese geschlossene Ortschaft als Regelgeschwindigkeit durchqueren darf. Und deswegen müsste so oder so das Ganze an jeder dafür notwendigen Stelle per Schild angeordnet werden. Aber auch das ist tatsächlich nach aktuellem Regelwerk nicht erlaubt. Und zwar ist es so, dass laut Straßenverkehrsordnung zur Reduktion der Regelgeschwindigkeit, also zur Abweichung von der Regelgeschwindigkeit, von der eigentlich für diese Strecke vorgesehenen Geschwindigkeit, ein Grund vorliegen muss. Und da kennt das Gesetz viele verschiedene Möglichkeiten, was eben Gründe sein können. Da reicht zum Beispiel der Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen oder eben auch die Erhaltung der Verkehrssicherheit. Und trotzdem ist da eben nicht der Klimaschutz drin. Und damit muss, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste daran, für jede einzelne Straße neu juristisch begründet werden, warum jetzt dieser Straßenabschnitt in seiner Richtgeschwindigkeit oder Höchstgeschwindigkeit entsprechend angepasst wird. Mit anderen Worten, der bürokratische Aufwand, um in einer einzelnen Straße Tempo 30 einzurichten, ist relativ hoch. Um das in einer ganzen Kommune zu erreichen, der ist dann wirklich so immens, dass eine Stadtverwaltung das auch nicht mal eben umsetzen kann.
Das finde ich super krass, dass eben Kommunen, du meintest vorher, ist es ein Zusammenschluss aus Kommunen. Ich habe die Zahl über 300 Kommunen möchten eben die Fahrgeschwindigkeit innerorts auf 30 km/h begrenzen oder die Regelfahrgeschwindigkeit. Ich finde das schon einen krassen Fakt, wenn du sagst, über 300 Kommunen wollen für ihre eigene Kommune jeweils ein Gesetz ändern im Interesse der Bürger, im Interesse der Menschen, die da leben und können das einfach nicht, weil da ein Gesetz dazwischen steht.
Genau. Und dementsprechend müsste eben die Politik, ganz konkret jetzt die Bundespolitik, dafür wieder neue Rahmenbedingungen schaffen. Das ließe sich am besten eben entsprechend, ne, in einer Änderung der Straßenverkehrsordnung umsetzen. Das ist allerdings an der Stelle so, dass sich da bislang die Bundespolitik gegen sträubt. Und das ist bislang zumindest noch nicht vorgesehen, daran etwas zu ändern, aber der Druck aus den Kommunen wächst. Also das ist mittlerweile, wie du gesagt hast, völlig richtig, eine riesengroße Bewegung. Und von dem her schauen wir mal, wie lange die Bundesregierung das noch aufrechterhalten kann und ob sie nicht doch irgendwann so gesehen einknicken und dann entsprechend die Möglichkeiten schaffen.
Kannst du sagen, wer genau sich dagegen wehrt? Welche Partei, welche Initiative?
Das ist immer ein bisschen, sagen wir, es gibt auf jeden Fall Parteien, denen das lieber wäre und Parteien, denen das weniger lieb wäre. Ich kenne da jetzt keine genauen Daten, aber ich weiß, dass die Grünen mindestens eine Anfrage im Bundestag hatten. Ob es auch einen Gesetzesvorschlag gab, weiß ich eben gerade leider nicht, dazu das entsprechend umzusetzen. Und auch im Koalitionsvertrag steht dann dementsprechend etwas dazu. Unser Verkehrsminister Wissing hat sich bislang jedoch zumindest von dem, was öffentlich bekannt ist, noch nicht ernsthaft der Thematik angenommen. Das heißt, aktuell steht da schon die FDP als Partei, die sich noch
Da
nicht
hat sie mich
so,
dagegen gestellt.
genau, die sich da ein bisschen dagegen stellt. Und auch die CDU/CSU, das Verkehrsministerium war ja bis vor etwa einem Jahr CSU geführt, hat da zumindest während ihrer Amtszeiten nichts dran geändert. Und wie gesagt, im Koalitionsvertrag heißt es tatsächlich, dass Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung so angepasst werden sollten, dass neben Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs auch die Ziele des Klima- und Umweltschutzes berücksichtigt werden sollten, um den Kommunen Entscheidungsspielräume zu eröffnen. Das ist ein ziemlich genaues Zitat aus dem Koalitionsvertrag. Von dem her schauen wir mal, was dabei rumkommt. Da heißt es aber auch direkt schon wieder daneben, ein generelles Tempolimit wird es nicht geben. Also auch da hat auch die FDP relativ offensichtlich ihre Finger im Spiel. Und bislang, wie gesagt, wurde das Thema noch nicht angegangen, leider.
Was ich sehr krass finde. Also da bin ich echt noch gespannt, was das noch für Konsequenzen haben wird, weil benennen wir das Kind beim Namen, wir haben hier Gesetzesbruch vorliegen, weil es liegt ein Gesetz vor, das der Verkehrssektor seine Emissionen reduzieren muss. Bis 2030 sind für jedes Jahr bestimmte Reduktionswerte vorgeschrieben und die werden nicht eingehalten und nicht mal mit dem Sofortprogramm. Was ich noch sehr spannend fand, was ich finde, dass wir an der Stelle nochmal der Vollständigkeit halber erwähnen müssen. Das Verkehrsministerium schlägt stattdessen vor, dass die sektorspezifischen Ziele aufgehoben werden und dass alle quasi mit der Argumentation des Verkehrsministeriums gemeinsam an einen Strang ziehen sollen. Ja, da kann ich vielleicht einfach selber was dazu sagen. Es ist nicht unbedingt sinnvoll, weil, beziehungsweise natürlich sollen alle gleichzeitig an einem Strang ziehen, aber dazu muss eben jeder seinen Beitrag leisten. Da geht es eben auch um den Verkehr. Wir hatten ja auch eigentlich schon gute Maßnahmen letztes Jahr, 2022. 49-Euro-Ticket wird jetzt dieses Jahr kommen. Julius, hast du zufällig Zahlen für uns, was es gebracht hat?
Das 49-Euro-Ticket, da weiß ich natürlich überhaupt nicht, was es gebracht hat, einfach weil wir dieses Ticket noch nicht haben. Das 9-Euro-Ticket dagegen ist ja nun mal einfach schon Geschichte mittlerweile, leider. Das war auf jeden Fall ein unglaublicher Schritt im Verkehrssektor. Das war ein völliges Novum. Also diese Idee eines tarifzonenüberschreitenden Tickets, das in ganz Deutschland im Regional- und Nahverkehr gültig ist, das dazu so unfassbar billig ist, dass der Preis im Prinzip annähernd keine Rolle mehr spielt, das gab es so und so ähnlich einfach bisher noch überhaupt nicht. Das ist eine völlige Neuheit gewesen. Dementsprechend auch total spannend, was dann passiert ist. Und das ist jetzt immer so eine Sache, denn innerhalb der Verkehrsbranche, also ganz konkret vor allem von Seiten der Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen, heißt es jetzt oft, dass das 9-Euro-Ticket ein, ich zitiere, Desaster gewesen sei teils. Der VDV, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, lehnt eine Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets vehement ab. Und genauso tun das die meisten Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde. Warum das so ist, sehen wir jetzt auch, wenn wir uns die Statistiken anschauen über das letzte Jahr, was zum Beispiel die Verspätungen angeht. Dadurch, dass so viele Menschen den ÖPNV genutzt haben, weil der ÖPNV so billig, so gut, so einfach zu nutzen war, ist das System Bahn einfach stellenweise ziemlich kollabiert. Und dann hatten wir die Bilder, die wir, denke ich, alle kennen, von überlasteten Zügen, überlasteten Bahnsteigen, überlastetem Personal. Und trotzdem halte ich den Ansatz für richtig und für wichtig.
Darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Verkehrsverbünde hast du gerade erwähnt. Kannst du sagen, Verkehrsverbünde von welchen Verkehrsmitteln?
Na klar. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünden. Ein Verkehrsunternehmen hat üblicherweise einen Fuhrpark von verschiedenen Fahrzeugen, also zum Beispiel Bussen, Straßenbahnen, S-Bahnen, Regionalbahnen und so weiter, die sie dann entsprechend mit den eigenen LokführerInnen, BusfahrerInnen und so weiter, ZugbegleiterInnen fahren lassen. Und wir haben die Verkehrsbünde, die wiederum das Ganze koordinieren. Das heißt, ein Verkehrsverbund hat üblicherweise eine geografische Fläche, also üblicherweise irgendwie ein Landkreis, mehrere Landkreise, innerhalb derer dieser Verkehrsverbund die Tarifhoheit hat. Das heißt, die kümmern sich um die Tarife, dass die einheitlich sind für alle Verkehrsunternehmen, haben üblicherweise dann einen Fahrtgeldeinnahmenausgleich. Das heißt, die Fahrtgeldeinnahmen, also die Erlöse der Ticketverkäufe, gehen üblicherweise komplett an den Verkehrsverbund und der verteilt die wieder auf die Verkehrsunternehmen. Dadurch, das kennen wir in Ulm alle vom Ding, das ist der Verkehrsverbund. Wenn wir zum Beispiel bei dem städtischen Busbetreiber ein Ticket kaufen, geht dieses Geld am Ende an den Verbund, also an den Ding, und der verteilt das dann wieder an die Verkehrsunternehmen nach einem bestimmten Schlüssel. Das heißt, die Verkehrsunternehmen sind immer spezifisch, zum Beispiel auf Busverkehr, Bahnverkehr und so weiter, können das aber natürlich auch in der Kombination anbieten. Die Verkehrsverbünde sind üblicherweise mit allen Modi integriert, das heißt, sie bieten im Prinzip immer alle Verkehrsmittel an.
Okay, ja, jetzt komme ich auch mit. Ich war bei Verkehrsverbünden, stattdessen bei Verkehrsverbänden und habe jetzt eher Richtung Autoverband, Bahnverband und so weiter gedacht. Aber nein, okay, dann ist das jetzt auch klar. Und ja, dass die Verkehrsverbünde das vielleicht im ersten Moment nicht so gut fanden, kann ich nachvollziehen. Du hast es gerade angeschnitten, du hältst es trotzdem für eine gute Idee. Warum, Julius?
Weil wir mit dem 9-Euro-Ticket gleich zwei Punkte endlich erreicht haben, an denen wirklich im Verkehrsbereich sich schon viele Menschen sehr viele Gedanken gemacht haben und wir oft und lange noch nicht den entscheidenden Schritt weitergekommen waren. Das 9-Euro-Ticket hat zwei ganz elementare Vorteile. Das ist der Preis und das ist die Einfachheit. Wir haben, ich hatte es ja gerade schon angeschnitten, wir haben diese verschiedenen Verkehrsverbünde. Das sind allein in Baden-Württemberg über 20 verschiedene. Und diese Verkehrsverbünde waren auf einmal irrelevant. Also, wenn ich mit einer Strecke mehrere Verkehrsverbünde durchfahre, da gibt es in Baden-Württemberg mittlerweile schon eine eigene Regelung für, das ist der BW-Tarif, also eine Art großer übergeordneter Verkehrsverbund des Landes, wenn man so möchte. Dann ist trotzdem immer noch ein vergleichsweise komplizierter Ticketkauf notwendig, weil ich gucken muss, muss ich aus meinem Tarifverbund raus? Wenn nein, muss ich das Ticket innerhalb des Tarifverbunds kaufen? Wenn ja, muss ich das Ticket entsprechend über diesen BW-Tarif kaufen? Wenn ich jetzt die Bundeslandgrenze überschreite, habe ich auf einmal einen DB-Regio-Tarif oder irgendeinen anderen Tarif, je nachdem eben abhängig davon, wo ich langfahre. Und teilweise ist es dann billiger, entsprechend zwei Einzeltickets von Verkehrsverbünden zu kaufen. Teilweise ist der übergeordnete Tarif billiger. Oft ist es sogar billiger, den Regionalverkehr als Zu- oder Nachlauf von einer Fernverkehrsstrecke zu buchen. Mit anderen Worten, ein kosteneffizienter Ticketkauf kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen, wenn man die Aufgabe wirklich ernst nimmt. Und am Ende
Und
sind manche Tickets überhaupt nicht lösbar online, sondern müssen am Automaten oder beim Fahrpersonal vor Ort gekauft werden. Das 9-Euro-Ticket galt einfach überall außer im Fernverkehr. Das ist einfach, das ist super attraktiv. Und der zweite Punkt ist der Preis. 9 € sind einfach unfassbar gut. Die durchschnittlichen Mobilitätsausgaben von Menschen, die in Deutschland leben, liegen um ein Vielfaches höher. Und damit war die Bahn auf jeder Relation kompetitiv zum Auto und zu jeder anderen Variante des Reisens. Auch das ist ein unglaublicher Vorteil, der zusätzlich eine soziale Komponente hat.
also wir sehen, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe, beziehungsweise mehrere Fliegen. Bequemlichkeit, beziehungsweise also wenn man das so als Bequemlichkeit abstempeln möchte, dass einfach Leute verstehen möchten und rechtmäßig Tickets kaufen möchten, halbwegs einfach. Soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz, alles in einer Hand. Deswegen bin ich auch voll bei dir. Finde ich das 9-Euro-Ticket eine super Lösung. Hast du auch eine Meinung zum 49-Euro-Ticket?
Na klar, ich glaube, dass immer noch der Ansatz hier ebenfalls an sich ein sehr guter ist. Also die Idee davon, dass wir immer noch, ne, diese tarifüberschreitende Struktur haben, dass das Ticket in ganz Deutschland gültig sein soll, das ist wirklich, das halte ich immer noch für eine sehr, sehr gute Sache. Und auch das gehört soweit dazu, 49 € sind natürlich viel teurer, trotzdem oftmals noch billiger als bisherige Monatstickets, die auch nur innerhalb eines Verkehrsverbunds gegolten haben. Das heißt, wir machen immer noch einen Fortschritt zum Status quo.
Ja, das stimmt. Ja.
Trotzdem wird dieses Ticket langfristig wahrscheinlich noch teurer werden. Schon jetzt ist ja nur noch vom sogenannten Deutschland-Ticket die Rede. Und das Wort 49 € wird tunlichst vermieden, wahrscheinlich um eben diesen Preis, so wird zumindest innerhalb der Branche mittlerweile spekuliert, nach der Veröffentlichung relativ zügig anheben zu können. Und 49 € sind zumindest auf diese soziale Komponente immer noch kein schlechter Preis, aber ein Vielfaches schlechterer Preis als die 9 €. Und im Prinzip müssen wir einfach, das ist meine persönliche Meinung, wirklich froh sein um jeden Menschen, der den öffentlichen Verkehr nutzt. Weil jeder Mensch, der mit den Öffis fährt, nicht mit dem eigenen PKW fährt und damit unser Klima um ein Vielfaches weniger belastet. Und deswegen darf es uns aus meiner Meinung nach deutlich mehr wert sein, wenn Menschen das machen, wenn Menschen mit den Öffis fahren. Und dann könnten wir auch dieses Ticket noch deutlich weiter sponsern.
Ja, ganz meine Meinung. Wir könnten definitiv mehr Subventionen in andere Bereiche oder umverlagern, die ja jetzt aktuell an noch klimaschädlicheren Stellen zum Beispiel gelagert sind. Okay, wir haben ganz viel über die Bundesebene gesprochen. Gibt es noch irgendwas, was du da unbedingt loswerden willst? Sonst würde ich langsam weiterziehen Richtung Landesebene.
Ich hätte tatsächlich noch einen ganz kleinen Punkt, da du gerade die Subventionen angesprochen hast.
Super
Vielleicht
gerne.
einfach nur, um da nochmal den Bogen innerhalb dieser Bundesebene zu kriegen. Und zwar ist tatsächlich das Ende der klimaschädlichen Subventionen im Verkehr. Also zum Beispiel von Dienstwagenprivileg, Dieselprivileg, Entfernungspauschalen, die hängen damit ja zusammen, oder Subventionen für den Luftverkehr, explizit Teil dieses Klimaschutzgesetzes, gegen das Wissing mit seiner aktuellen Politik verstößt. Das fand ich jetzt einfach noch einen spannenden Fakt zum Thema.
Wow, ja, immer ein bisschen erschlagend, der Fakt. Ich weiß gar nicht richtig, was ich dazu sagen soll. Danke dir. Danke für die ersten Infos. Dann würde ich sagen, ziehen wir gleich weiter auf Landesebene. Baden-Württemberg hat einige Klimaziele, die ein bisschen ambitionierter sogar sind als jetzt auf der Bundesebene. Magst du auch gleich wieder losschießen?
Sehr gerne. Und zwar hat Baden-Württemberg sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 55% weniger CO2 auszustoßen. Und einfach, um das mal in Verhältnis zu setzen, auf Bundesebene gibt es ja ebenfalls ein Ziel bis zum Jahr 2030. Da liegt das Ziel allerdings bei 85 Tonnen. Verglichen auf die 160 liegt das also theoretisch genau an der gleichen Stelle. Mit anderen Worten, auf dem Papier und auf den ersten Blick sind die Ziele des Landes Baden-Württembergs nur die Ziele, die zur Erreichung der Bundesziele und der vom Bund vorgeschriebenen Gesetze nötig sind. Mit anderen Worten, eigentlich macht Baden-Württemberg hier überhaupt nichts besonders Tolles oder besonders Erwähnenswertes. Trotzdem.
Sie machen einfach das, was sie tun sollen.
Genau.
So auf Zielebene, ja.
Und das ist ja tatsächlich leider mehr, als man erwarten kann. Und das Schöne an den Zielen von Baden-Württemberg ist es, dass sie ihre Ziele so schön runterbrechen. Das heißt, das sind 5 eindeutig formulierte Ziele. Das ist die Verdopplung des öffentlichen Verkehrs. Das bedeutet, jeder Bus, jede Bahn muss doppelt so oft fahren oder entsprechend an doppelt so viele Orte. Eins von beiden, beziehungsweise ne, natürlich auch aufgeteilt. Trotzdem, es soll doppelt so viele Bahnfahrten, doppelt so viele Busfahrten geben. Das ist schon eine krasse, positive Veränderung. Jedes zweite Auto soll klimaneutral fahren. Das ist tatsächlich nicht so unglaublich ambitioniert, beziehungsweise wird erst in Kombination gut, denn es sollen auch weniger Fahrzeuge fahren, und zwar ein Fünftel weniger Kfz-Verkehr in Stadt und Land. Außerdem soll jede zweite Tonne klimaneutral fahren. Das heißt, wir sind hier im Bereich des Güterverkehrs. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die klimaneutral fahren können. Typisch wäre jetzt mit der Bahn, wobei wir da auch wieder aufpassen müssen, nur weil eine Tonne an Gütern mit der Bahn fährt, fährt die noch lange nicht klimaneutral. Und wir haben noch das Ziel, oder wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir LKW mit Oberleitung ausstatten und so weiter. Und wir haben noch das 5. Ziel, dass jeder zweite Weg selbst aktiv sein soll. Wir sprechen hier von dem Bereich der aktiven Mobilität. Da fällt alles dazu, was ohne Motor funktioniert, beziehungsweise streng genommen nicht ohne Motor, sondern indem Menschen selber aktiv die Leistung, die Energie aufbringen, um sich fortzubewegen. Das ist in erster Linie mal zu Fuß gehen und Fahrrad fahren. Da zählt aber zum Beispiel auch E-Bike-Fahren dazu, obwohl es mit einem kleinen Motor unterstützt wird.
Okay, super. Danke für die Zusammenfassung. Gibt es auf Landesebene andere coole Sachen? Wie läuft das da gerade? Erfüllt Baden-Württemberg soweit seine eigenen Ziele? Sind wir auf einem guten Weg?
Auch in Baden-Württemberg sind die Ziele sehr, sehr ambitioniert und dementsprechend ist es noch aus meiner Sicht lange nicht geklärt, ob diese Ziele erreicht werden. Trotzdem ist Baden-Württemberg auf einem vergleichsweise guten Weg. Es ist so, dass gerade was den Bahnverkehr angeht, Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Bundesländern in den letzten Jahren einen wirklichen Sprung erlebt hat. Mittlerweile ist das Nahverkehrsangebot und Regionalverkehrsangebot in Baden-Württemberg eher außergewöhnlich gut. Vor wenigen Jahren noch war Baden-Württemberg da eher auf den hinteren Plätzen. Ich denke, viele von uns kennen auch noch diese alten Ersatzwagen, die irgendwo am Bahnhof rumstehen und irgendwelche Zugnummern, die kein Mensch versteht. Inzwischen ist alles in Taktfahrplänen festgehalten. Baden-Württemberg hat eine eigene Marke, unter der alles vermarktet wird. Ich hatte ja vorhin schon diese Marke angesprochen, über die Tickets innerhalb Baden-Württembergs auch verbundübergreifend gebucht werden können. Da sind inzwischen andere Bundesländer auch nachgezogen, aber in Baden-Württemberg lief das besonders gut und besonders früh. Und mittlerweile ist es wirklich auch sehr ausgereift, das System. In Baden-Württemberg sind zahlreiche Strecken reaktiviert worden. Das heißt, Bahnstrecken, die ursprünglich Bahnstrecken gewesen waren, dann aber stillgelegt worden waren und in vielen Fällen sogar entwidmet wurden, sind wieder entsprechend reaktiviert worden. Das heißt, dort liegen wieder Schienen, die befahrbar sind und es fahren wieder Züge. Es gibt den sogenannten Landesstandard im Zugverkehr. Das heißt, dass Züge mit einer bestimmten Taktung fahren müssen, über einen Taktfahrplan, das überhaupt ist neu in Baden-Württemberg, also mittlerweile nicht mehr ganz so neu, aber auch etwas, was wir vor 10 Jahren noch nicht hatten. Das heißt, Züge kommen alle Stunde oder spätestens alle 2 Stunden und dann fahren sie auch immer an den gleichen Ort. Das heißt, wir haben einfach zu merkende Fahrpläne, die auch vergleichsweise einfach zu durchschauen sind. Und die Kombination daraus ist, was den Bereich angeht, schon sehr, sehr gut. Wo wir noch ein bisschen schwächeln, ist leider der Bereich des Kfz-Verkehrs. Der ist bisher nicht nennenswert gesunken. Da ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Und auch der Punkt, dass jedes zweite Auto klimaneutral fahren soll, ist einfach einer, der an zwei verschiedenen Faktoren hängt, die beide bis jetzt noch nicht erreicht wurden. Das ist auf der einen Seite natürlich die Quote an Autos, die überhaupt erstmal nicht mit Diesel oder Benzin, also konventionellen Antrieben, fährt. Auf der anderen Seite ist aber ein E-Auto noch lange keins, das klimaneutral fährt, weil es auch auf den Strommix ankommt. Und unser deutscher Strommix ist aktuell, das wissen wir auch, noch weit weg von 100% Erneuerbaren. Und erst dann fährt ein E-Auto wirklich klimaneutral.
Absolut. Da greifen die Ziele auf jeden Fall ineinander. Da hoffen wir mal, dass die Energiegewinnung auch ihre deutlichen Fortschritte macht. Aber cool, das sind auf jeden Fall schon mal gute Ansätze, würde ich sagen, für Baden-Württemberg. Hört sich auf jeden Fall von der Richtung etwas besser an als auf Bundesebene das Verkehrsministerium. Da bin ich optimistisch, dass das so weitergeht. Können wir von Landesebene direkt schon auf die Kommune springen?
Na klar.
Super, weil uns läuft tatsächlich die Zeit voll davon. Du hast super viele spannende Sachen zu berichten. Und ich bin gespannt, was du noch zur kommunalen Ebene zu sagen hattest. Fangen wir doch mit einem Event an, das stattfinden wird, wovon du mir vorhin beim Vorgespräch kurz erzählt hast. Die Landesgartenschau. Magst du darüber einfach kurz Einblick geben?
Klar, sehr gerne. Die Landesgartenschau soll ja in Ulm 2030 stattfinden. Und die ersten Planungsrunden sind mittlerweile auch durch. Es sind ja verschiedene Entwürfe von Architektenbüros vorgelegt worden. Und da war unglaublich viel Spannendes dabei, was das Thema Verkehr angeht. Konkret soll sich ja die Landesgartenschau entlang der Achse der B10 einmal von Norden nach Süden durch die Innenstadt schlängeln. Und das ist ja aktuell tatsächlich in Ulm, so habe ich es zumindest bis jetzt wahrgenommen, ein Bruch in der Stadt. Also es ist eine unglaubliche Barriere mit einer großen Trennwirkung von der Weststadt zur Innenstadt, die laut ist, die lärmig ist. Und selbst am Ehinger Tor, wo ja die eigentliche B10 eine Ebene tiefer verläuft, also wir eigentlich überhaupt nichts davon mitbekommen, ist einfach unglaublich viel Kfz-Verkehr unterwegs. Mit anderen Worten, der Ort lädt jetzt nicht gerade zum Verweilen ein. Das will die Landesgartenschau ändern und das Ziel ist, so sehe ich das, wirklich ambitioniert. Hier innerhalb der Stadt, genau an dieser eigentlich sehr unschönen Achse, jetzt alles aufwerten zu wollen, dort den Verkehr rauszukriegen. Auch deswegen, weil die B10 streng genommen als Bundesstraße überhaupt nicht in die Verantwortung der Kommune fällt. Mit anderen Worten, Ulm hat da auch nur einen sehr eingeschränkten Spielraum. Trotzdem ist die Idee, den Verkehr dort weitestgehend zu verdrängen. Die Straße soll entschleunigt werden. Es soll eine Art grünes Band entstehen von der Wilhelmsburg bis runter zur Adenauerbrücke. Und dazu soll eine neue Fuß- und Radbrücke einmal an der Stelle des Süfflinger Kreisels über die B10 gehen. Und ich bin sehr gespannt, wie das am Ende aussehen wird, weil ich mir da wirklich viel von erhoffe für die Stadt Ulm. Auch wenn jetzt die letzten Entwürfe und auch gerade dann die Stellungnahme von Seiten der Stadtverwaltung zu diesen Entwürfen schon wieder, sagen wir, meine Euphorie ein wenig gedämpft hat, weil es da dann doch sehr viel um die Flüssigkeit des Verkehrs wieder ging und auch der radikalen Eindämmung der Straße eine Absage erteilt wurde, leider.
Spannend. Ich habe ehrlich gesagt, bevor du das erwähnt hast mit der Landesgartenschau, überhaupt nicht in die Richtung gedacht. Also für mich ist Landesgartenschau eher ein Fremdwort, beziehungsweise ich denke an Gärten und Blumen. Und auch der Fakt, dass sie 2030 erst in Ulm stattfinden wird, es klingt so weit entfernt. Also es ist super krass, dass jetzt schon die Planung beginnt. Und was du jetzt alles erzählt hast mit neuen Straßen, Begrünung, Fahrradbrücken, das ist ja alles ein Projekt, das dann im Endeffekt nicht nur für ein Jahr passieren wird, oder? Also die Erwartung ist schon, dass das dauerhaft die Stadt verändern und ja, einfach schöner machen wird, oder?
Genau, also grundsätzlich, der Planungsverlauf ist tatsächlich eher sogar kurz. Ein so großes Projekt in unter 10 Jahren umzusetzen, ist wirklich eine Meisterleistung. Und üblicherweise werden Projekte im Verkehrsbereich deutlich früher als 10 Jahre vor der Umsetzung oder vor der Fertigstellung angegangen. Von dem her ist das tatsächlich sogar eher jetzt ein kurzfristiger Zeitraum. Und geplant ist das, wenn das denn je so umgesetzt wird, auf jeden Fall umzubleiben. Die Veränderungen wären so gravierend, also eine neue Brücke zum Beispiel baut man ja nicht, um sie nach einem halben Jahr Landesgartenschau wieder einzureißen. Und auch wenn tatsächlich die B10 entflochten werden soll am Ehinger Tor und am Blaubeurer Tor, um dort jeweils die Knotenpunkte zu entlasten bzw. zu verlangsamen, um eben den Verkehr zu verlagern, dann wäre das definitiv eine Lösung, die über Jahrzehnte bestehen bleiben würde. Deswegen umso spannender und umso relevanter für uns in Ulm.
Ja, super, super spannend. Ich muss da immer an zwei Beispiele innerhalb von Ulm denken. Du hast jetzt gesagt, die Stadtverwaltung ist mal wieder dabei oder die Hauptargumente dagegen, das Hauptargument, was dagegen vorgebracht wird, ist Verkehrsflüssigkeit. Und damit einhergeht ja immer so dieses, die Bürger wollen es doch gar nicht und kann ja die Straßen nicht wegbauen, weil wo sollen denn die Leute dann fahren und überhaupt? Und ich finde, welches Argument so voll flöten geht, wenn es um Stadt und Verkehr geht, ist immer Lebensqualität. Also ganz ehrlich, in einem Park oder neben einer Straße, wo geht man lieber spazieren? Es liegt doch völlig auf der Hand, dass es einfach viel schöner ist. Ich finde, in Ulm gibt es einfach zwei super gute Beispiele, dass man auch zeigt, das kann auch Hand in Hand mit der Wirtschaft gehen und das beeinträchtigt eben nicht irgendwie auch die Attraktivität von Innenstädten oder so, wenn man nicht mehr mit dem Auto hinkommt. Und zwar, ich weiß nicht, wie viele von euch das wussten, von euch Zuhörern, der Münsterplatz war früher mal ein Parkplatz. Heute finde ich kaum mehr vorstellbar, als ich das gehört habe. Ich bin erst vor 4 Jahren nach Ulm gezogen und ich dachte mir, was, wie, das kann doch nicht sein. Aber um das ganze Ulmer Münster rum ging eine ringförmige Straße. Der Münsterplatz hat als Parkplatz gedient. Also es ist aus heutiger Sicht, finde ich, fast unvorstellbar. Auch bei der neuen Straße, quasi wenn man von Münster Richtung Rathaus läuft, man ja mittlerweile so eine verkehrsberuhigte Zone, beziehungsweise in der Mitte steht dieses große Sparkassengebäude und da ist einfach diese Verkehrsinsel am Hans-Sophie-Scholl-Platz. Und das war früher auch eine vierspurige Straße. Und ich weiß nicht, ob es irgendeine Person gäbe, die sich aus Fußgängerperspektive, aus Anwohnerperspektive irgendwie darüber aufregen würde. Ja, abends ist ein bisschen Stau, aber deswegen muss man auch vielleicht nicht abends in der Stadt mit dem Auto rumfahren, wäre meine Meinung dazu.
Richtig, und ich finde, du sprichst ein total spannendes Thema an, weil im Prinzip wir das ganz oft beobachten im Verkehrsbereich, dass wir, wenn wir Straßen bauen, sie am Ende genutzt werden und wenn wir Straßen aber nicht mehr haben oder sie zurückbauen, werden sie danach weniger genutzt. Man spricht dabei von induziertem Verkehr, also Verkehr, der durch die Infrastruktur erst erzeugt wird. Dadurch, dass du schneller fahren kannst, fährst du auch eher. Und im Prinzip ist deine neue Straße völlig richtig, ein unglaublich gutes Beispiel. Ich mag das Beispiel auch total gerne, weil es wirklich zeigt, dass eine vierspurige Straße, auf der ja ebenfalls wohl, ich habe damals, glaube ich, auch noch keine Schule von innen gesehen gehabt, als es schon umgebaut geworden ist, sich regelmäßig gestaut hat. Und heute haben wir die neue Straße auf 20 km/h reduziert, als einspurige Straße pro Richtung ausgebaut. Und tatsächlich staut es sich nicht viel schlimmer als damals. Natürlich nach einer gewissen Zeit der Umgewöhnung, aber im Prinzip, wenn du den Menschen die Straßen erstmal wegnimmst, werden sie langfristig diese auch nicht vermissen, sondern sich Alternativen suchen, die dann entsprechend besser funktionieren.
Und die meisten Leute sind ja auch wirklich happy damit. Also das Hauptargument ursprünglich dagegen war ja auch, die Verkaufszahlen in der Innenstadt werden einbrechen. Was hat man gesehen? Ein Zuwachs an Verkaufszahlen, weil es einfach angenehmer ist, in die Stadt zu kommen und da sich einfach bewegen zu können und ja, sich da einfach wohlzufühlen.
Ja, genau. Und ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt mit dieser Stadt für Menschen, Stadt für Autos, dass tatsächlich sich Menschen eher dann in Städten wohlfühlen, nicht wenn sie dort mit dem Auto bis in die Tiefgarage direkt an das Einkaufszentrum ihrer Wahl fahren können, sondern indem sie Aufenthaltsqualität dort haben, flanieren können, aus sich aufenthalten können, wenn es nach mir geht, am besten auch noch an nicht kommerziellen Plätzen auch mal sich hinsetzen können. Das belebt ja im Endeffekt eine Stadt und nicht die Menschen in den Einkaufszentren.
Ja, definitiv. Bin ich voll deiner Meinung. Klar, Einkaufszentren und so ist alles noch wichtig, aber wird ja auch damit nicht ausgeräumt. Ja, bin ich einfach super happy immer, wenn solche Maßnahmen umgesetzt werden. Ich hoffe sehr auf die Landesgartenschau. Aber bis dahin und vor allem, weil wir alle ja nicht bei der Landesgartenschau direkt mitwirken können. Was können wir denn alle machen?
In Ulm konkret wüsste ich da gleich mehrere Ideen. Und zwar
ja
zum Beispiel den Fuß- und Radentscheid, der in Ulm gerade aktiv ist. Das findet ihr ganz einfach unter fur-ulm.de. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, Ulm Fahrrad- und FußgängerInnen freundlicher zu machen. Die haben auch Forderungen aufgestellt. Das sind 8 konkrete Forderungen an die Stadt Ulm. Das sind zum Beispiel durchgängige Radrouten, also im Prinzip ein Netz an Fahrradrouten. Das ist die Barrierefreiheit auf Gehwegen auch ein total wichtiges und aus meiner Sicht leider oft unterschätztes Thema, wo auch gerade die Stadt Ulm noch viel tun kann. Das ist die Instandhaltung von Fuß- und Radwegen oder auch, wie wir es gerade ja hatten, die Herstellung von größeren verkehrsberuhigten Bereichen für eben Lebensqualität. Das heißt auch eine Ausweitung der Fußgängerzone. Das sind aus meiner Sicht total unterstützenswerte, wichtige Ziele, wenn wir Verkehr innerhalb der Städte klimaneutraler oder klimapositiver zumindest machen wollen. Und es lohnt sich total, da einfach mal vorbeizuschauen. Die suchen immer auch nach Mitwirkenden. Und dann im Zweifel kann man auch einfach erstmal die Petition unterschreiben oder eine Spende dort lassen. Und die haben auch einfach so ein paar spannende Seiten, wie zum Beispiel die Problemstellenkarte, auf der ihr euch verschiedene Stellen, die für Fahrräder oder FußgängerInnen noch nicht optimal gelöst sind, anschauen könnt. Die sind dort eingezeichnet und auch kurz erklärt, wo das Problem liegt. Und wenn ihr selber solche Stellen habt, könnt ihr die auch dem Fuß- und Radentscheid mitteilen. Dann nehmen die die auf jeden Fall gerne auf und geben das auch so an die Stadt weiter. Das lohnt sich auf jeden Fall, da entsprechend den politischen Druck ein bisschen zu erhöhen.
Super. Also, okay. In erster Linie fur-ulm.de, da die Petition unterschreiben. Was kann man noch tun?
Es gibt ansonsten noch Aktionsformen, bei denen man sich beteiligen kann. Zum Beispiel hat ja auch Fridays for Future schon mehrfach Demos abgehalten, die Verkehrspolitik zum Teil beinhaltet haben oder auch als Hauptforderung hatten. Es gibt den ADFC, den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub in Ulm. Da, die freuen sich auch immer über Mitwirkung. Und ansonsten finden auch noch Aktionen statt, die ebenfalls zumindest sehr spannend sind, dass es sie gibt. Zum Beispiel gibt es da die Critical Mass, die fährt jeden letzten Freitag im Monat, habe ich gehört, durch Ulm. Die treffen sich immer um 18.30 Uhr am Münsterplatz. Und da heißt es auch auf der Homepage, dass die sich für mehr Radinfrastruktur einsetzen, beziehungsweise dass die Aufmerksamkeit geschaffen werden soll für die Belange von FahrradfahrerInnen. Das ist auf jeden Fall auch eine Initiative in Ulm, die es da gibt. Von dem her, das ist auch sicher spannend im Auge zu behalten, was da so passiert. Da gibt es einfach ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die dann so Hand in Hand miteinander gehen.
Cool. Okay, also viele Möglichkeiten auf vielen Ebenen, sogar für uns hier ganz lokal mitzuwirken. Wir sind tatsächlich auch schon am Ende der Zeit angekommen, Julius. Das ist schade. Ich bin mir sicher, du hättest noch stundenlang weiterreden können. Ich auch. Ich habe dir sehr gespannt zugehört. Trotzdem müssen wir uns jetzt verabschieden. Ich sage vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Danke dir, Julius, für die ganzen Infos, für die ganzen spannenden Einblicke.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, super gerne. Du kannst jederzeit wiederkommen. Ich freue mich drauf. Und dann schönen Feierabend noch.
Danke. Ciao.
Ciao.